Zum dritten Mal innerhalb seiner noch recht kurzen Amtszeit telefoniert Donald Trump mit Wladimir Putin und sieht das Gespräch selbst als Erfolg an. Die Ukraine und die europäischen Partner sind da deutlich nüchterner, denn einen Durchbruch, den gibt es nicht. Keine Waffenruhe, kein konkreter Zeitplan, kein Einlenken seitens Russlands. Dafür heute nun neue Russland-Sanktionen der EU. Trumps Anruf bei Putin, große Worte, mageres Ergebnis. Darüber diskutieren wir heute. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Phoenix-Runde.
Und das sind unsere Gäste. Ludmila Melnik, Leiterin des Ukraine-Programms beim Institut für Europäische Politik und Präsidentin der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft. Michael Thumann, außenpolitischer Korrespondent der Zeit, ist uns aus Moskau zugeschaltet. Gerade ist sein Buch erschienen, Eisiges Schweigen flussabwärts. Ein persönlicher Reisebericht von Moskau nach Berlin. Eric Kirschbaum ist bei uns, US-amerikanischer Autor und Journalist. Er schreibt unter anderem für die LA Times. Und Thomas Lehmann, Deutschland-Korrespondent des polnischen Senders Polsat News. Er hat vergangene Woche auch aus Istanbul berichtet von dem ukrainisch-russischen Treffen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Ganz herzlich willkommen. Herr Kirschbaum, wir starten in den USA, denn Donald Trump hat die Initiative gestartet für dieses Telefonat. Er zeigt sich jetzt zufrieden. Für ihn ist das Ganze ein Erfolg, schlicht weil alles, was er tut, für ihn ein Erfolg ist. Oder sieht er wirklich Fortschritte?
Ja, ich meine, die Erwartungen sind enorm hier. Ich meine, man kann einen Krieg nicht beenden mit 1, 2, 3 Anrufe. Und die Erwartungen in Deutschland sind nicht manchmal total übertrieben. Der Krieg in Jugoslawien hat wirklich lange gedauert, das zu beenden. Die Erwartungen sind einfach enorm. Ich glaube, Trump, wenn er sagt, es gab Fortschritte, es gab Dinge, die reden von Gefangenenaustausche. Ich liebe diese Helmut Schmidt-Zitat, besser 1000 Stunden zu reden, als eine Minute zu schießen. Und es ist gut, dass die reden. Und es wird nicht, der Krieg wird nicht mit ein paar Anrufe zu Ende gehen. Putin hat keine Motivation, den Krieg zu beenden. Er gewinnt momentan. Aber es ist eine Hoffnungsschimmer da.
Hohe Erwartungen, die auch Trump ja selbst geschürt hat. Frau Melnik, er sagt ja auch selbst, dass er zuversichtlich ist, spricht von einem Blutbad in der Ukraine. Aber er sagt, er glaubt, Putin will das beenden. Schütteln die Menschen in der Ukraine da den Kopf oder gibt es da wirklich diesen Glauben an ein Ende des Krieges?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das, was wir jetzt erleben, das ist so Informationsstau, dass sowohl von seitens Russland, aber auch von den USA da ist. Und jeder versucht irgendwie, die Ergebnisse sozusagen positiv darzustellen oder auch die Gespräche zwischen Trump und Putin. Ich sehe persönlich gar keine Bewegung mit Blick auf die Verhandlungen. Und das Einzige, was ich glaube, jetzt auch die ukrainische Regierung verstanden hat, dass sie eigentlich nicht so viele Möglichkeiten hat, alleine zu sein. Und das ist für die Ukraine sehr wichtig, die Partner an ihrer Seite zu haben. Und dann versucht auch die Ukraine alles von ihrer Seite zu machen, um den Frieden zu erlangen.
Wenn wir auf die russische Perspektive schauen, Herr Thumann, Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, Russland lässt sich nicht von außen steuern oder manipulieren. Wenn dem so ist, sind da nicht zwangsläufig alle Verhandlungsbemühungen umsonst?
Ich glaube nicht, dass Verhandlungen umsonst sind, weil Verhandlungen sind ja auch gut dafür, dass man auslotet, was möglich ist. Und in diesen Verhandlungen von vergangener Woche, diesem Verhandlungsbeginn, hat man ja gesehen, dass die Möglichkeiten derzeit ziemlich begrenzt sind hinsichtlich eines möglichen Friedensschlusses mit Russland. Russland möchte zwar den Anschein von Verhandlungen derzeit, aber man möchte nicht zu einem Schluss kommen, weil man diesen Krieg noch eine Weile fortführen will und weil man seine Ziele noch nicht erreicht hat.
Herr Lehmann, Polen schaut von Beginn an dieses Krieges durch seine geografische Lage auch anders auf die Entwicklungen, als es vielleicht andere Länder wie Deutschland tun. Mit welchen Erwartungen hat man denn dort dieses Telefonat verfolgt oder hatte man überhaupt hohe Erwartungen?
Ja, vor allem Polen ist mehr misstrauisch zu dieser ganzen Situation, weil wir wissen ganz genau, wie Putin agiert, was er will und was er nicht will. Und wir haben keine Situation 0-1, dass der Trump sagt und Putin macht das. Das ist ein Spiel und das haben wir auch kurz vor den Verhandlungen in Istanbul gesehen, dass wir hatten viel Durcheinander und wir haben bis zum Schluss nicht gewusst, wie diese Verhandlungen werden aussehen. Also wie schon Herr Kirschbaum gesagt hat, das wird lange dauern und die Ergebnisse werden wir nicht so ganz schnell sehen.
Herr Thunmann, wie wurde das Ganze denn auch dargestellt in Russland? Wie hat Putin reagiert? Es ist ja zum Beispiel schon bemerkenswert, dass Putin selbst gar nicht im Kreml war. Er hat sich zuschalten lassen von unterwegs. Drückt das auch den Stellenwert aus, den dieses Telefonat hatte aus russischer Sicht, der vielleicht nicht so hoch ist wie in den USA?
Man versucht hier in Russland die ganze Zeit darzustellen, als seien es andere und die USA gehen auf Russland zu. Und wenn die denn unbedingt ein Gespräch wollen, dann lässt man sich auch durchaus darauf ein. Aber das ist immer ganz wichtig zu betonen. Und zu dieser Inszenierung gehört natürlich auch, dass Putin gerade unterwegs ist in eigentlich wichtigeren Dingen. Und dann aber doch die Zeit findet für ein Telefonat mit Donald Trump. Das ist die Art der Darstellung, wo man halt immer klar machen möchte, wer hier was von wem will. Und die Tatsache, dass die Amerikaner sich darauf eingelassen haben zu sagen und dass Trump gesagt hat, ich werde schnell einen Frieden bringen. Und er hat das ja erst noch mit Zahlen untermauert und von wenigen Tagen gesprochen und dann wurden es Monate. Dieses kann tatsächlich sehr lange dauern und die Russen lassen sich bitten. Und die Tatsache, dass sie halt eben so zögerlich eingehen und dass auch die Reaktion darauf, Trump fand das Gespräch großartig, Putin fand es hilfreich. Und diese Nuancen sind eben wichtig, immer zu zeigen, wer es eigentlich nötiger hat oder nötiger zu haben scheint. Und diesen Unterschied ständig zu markieren, das ist hier in Moskau sehr wichtig.
Hält der Trump wirklich hin, wie es ja mehrere europäische Politiker jetzt auch gesagt haben und Trump ja auch gewarnt haben?
Ja, na klar hält er ihn hin. Er spielt mit ihm, er tanzt mit ihm, er dreht Pirouetten. Trump ist ein williger Tanzpartner, der sich alles gefallen lässt, auch wenn er ihm auf beide Füße tritt in diesen Pirouetten. Und das tut Putin ja laufend, indem er zum Beispiel das, was Trump vorvergangene Woche gefordert hatte, nämlich einen sofortigen Waffenstillstand und den auf 30 Tage. Und da hat er einen erheblichen Druck auf Volodymyr Zelensky ausgeübt. Zelensky war so klug und hat dann auch tatsächlich gleich darauf reagiert, ist nach Istanbul geflogen und Putin ließ sich eben bitten und es ist die normale Reaktion wäre gewesen, dass man in Washington tatsächlich verärgert wäre oder in irgendeiner Form den Druck erhöht. Aber was macht Trump? Er lässt sich in einem langen Gespräch mit Wladimir Putin, lässt sich was erzählen, lässt sich einseifen und kommt danach raus und nennt das Gespräch großartig, obwohl er eigentlich von seinen ursprünglichen Forderungen und Zielen komplett abgerückt ist.
Sie haben gerade die Waffenruhe angesprochen, Frau Melnyk. Das ist ja durchaus auch bemerkenswert, dass Zelensky letzte Woche dann in die Türkei gereist ist, obwohl es eben diese Waffenruhe nicht gegeben hat. Das war ja eigentlich immer eine Grundprämisse seitens der Ukraine. Warum weicht man jetzt davon ab?
Naja, wir sollen uns nicht vergessen, wir befinden uns in einem Informationskrieg, der Russland auch führt. Und hätte Zelensky das nicht gemacht, dann könnten fast alle ihm vorwerfen, er ist nicht bereit sozusagen zu Verhandlungen. Und das war einer der Schritte, warum er das gemacht hat. Er hat eigentlich, wenn wir uns die Zusammensetzung der ukrainischen Delegation auch anschauen, dann hat man schon gesehen, es waren die wichtigsten Entscheidungsträger auch mit dabei. Und die Ukraine hat ihren Willen gezeigt, wir sind bereit zu ernsten Verhandlungen. Und von Seite Russlands haben wir was anderes erlebt. Aber ich glaube, wir vielleicht unterschätzen immer diese Wirkungen des Informationskrieges. Und das, was ich vorher genannt habe, das ist so dieser Informationsstaub, der Russland jetzt versucht zu produzieren. Aber eigentlich, wenn wir die Ergebnisse uns anschauen, da sind die Ergebnisse relativ mager, leider.
Relativ magere Ergebnisse. Wir haben es gerade aus Moskau gehört. Ein Stück weit wird Trump vorgeführt. Nimmt das die US-amerikanische Bevölkerung auch so wahr? Denn die wissen ja auch, dass Donald Trump gesagt hat, am ersten Tag, da werde ich diesen Krieg beenden.
Ja, das ist auch kein Problem, dass in den USA ist diese Krieg und diese Friedensgespräche wirklich nicht das größte Thema. Es gibt andere Themen in den USA. Aber Entschuldigung, mit Verlaub, das ist diese typisch Trump-Bashing in Deutschland. Trump wird nicht über den Tisch gezogen. Das ist das Letzte, was Trump machen will. der hat auch
aber
ein ganz guter.
Er hat ja schon gesagt, in einem Tag beendet er den Krieg.
Das hat er gesagt, das war ein Scherz. Okay, ich weiß nicht. Ich meine, ich bin nicht Donald Trump, ich will nicht für ihn mehr sprechen. Aber Deutschland hat eine sehr negative Einstellung Trump gegenüber. Dieser Krieg zu beenden ist wirklich schwierig. Das wird 10 Jahre vielleicht dauern. Der probiert. Und Trump wird nicht so lange probieren. Und Putin weiß das auch. Trump wird vielleicht abhauen in ein paar Monaten. Dann kann Europa den Krieg beenden. Trump ist jetzt engagiert, er probiert. Und wenn es nicht klappt, dann geht er weg. Aber er probiert das zumindest. Und er redet mit Putin. Und er probiert, diese Dynamik ein bisschen aufzubrechen. Ich will ihn nicht verteidigen. Ich sage es nur. Deutschland hat ein sehr negatives. Wenn das Barack Obama wäre, es wäre eine ganz andere Einstellung hier in Deutschland. Aber weil es Donald Trump ist und er hat so Belastung hier in Deutschland, ist das alles sehr negativ.
Aber Trump hat zum Beispiel. Jetzt, er wird doch jetzt auch gelobt. Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin lobt ihn für seine
Sie ist klug geworden.
Friedrich Merz
weil
bindet ihn aktiv
sie
ein.
Sie merkt, und Ukraine merkt auch, ohne diese Geheimdiensteüberwachung von Amerika ist Ukraine ein großes Problem. Trump hat das ausgeschaltet für 10 Tage vor einem Monat. Das war wirklich ein Problem. Hoffentlich bleibt die Amerikaner zumindest da aktiv. Aber Trump zum Beispiel wird beraten von der finnischen Präsident Stubb. Die sind ganz eng befreundet, die spielen Golf miteinander. In Deutschland wird das nicht erwähnt. Und Stubb kennt Russland, Finnland kennt Russland ganz gut. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, Trump wird nicht über den Tisch gezogen von Putin. Wenn man in Deutschland das glaubt und sagt 100 Mal, vielleicht glaubt man das in Deutschland. Aber ich glaube nicht, dass Trump über den Tisch gezogen wird. Er wird eines Tages weggehen und sagen, okay, ihr macht das untereinander. Er probiert jetzt.
Aber andererseits muss man ja auch sagen, dass gerade jetzt unter Friedrich Merz ja wirklich wieder auch ein Stück weit man das Gefühl hatte, dass eine Annäherung der europäischen Partner auch an Donald Trump, als man in der Ukraine war, hat man mit Donald Trump telefoniert und zeigt sich jetzt wirklich immer bemüht, dass man hier geschlossen ist. Wie schaut denn Polen darauf? Auch dass Friedrich Merz jetzt doch entschlossener versucht voranzugehen und dieses Miteinander auch mit den USA weiter versucht. Die Koalition der Willigen war ja eigentlich mal angetreten, um ohne die USA quasi sich aufzustellen.
Ja, das ist Donald Trump gut gemacht hat, ist auf jeden Fall, dass er hat dazu geführt, dass die europäischen Partner jetzt miteinander besser sprechen. Und das ist die Polen, das ist Frankreich, das ist Großbritannien, Deutschland. Die Sache ist nur, wie weiter werden wir vorgehen. Also ich wünschte mir, dass der Trump tatsächlich jetzt ein bisschen weniger spricht und mehr macht, weil das, was er macht, dass quasi Putin macht noch stärker. Weil am einen Tag er sagt, er wird nicht mehr reden, er wird reden. Und wir haben eigentlich eine Situation, dass der Putin hat 2 Ziele jetzt. Ein Ziel ist tatsächlich, Ukraine zu erobern und dieses Krieg zu gewinnen. Und von der anderen Seite, Putin will ausprobieren, inwieweit er kann gegenüber NATO gehen. Weil Donald Trump hat schon mehrmals gesagt, dass er wird NATO verlassen, dass er wird, dass muss man mehr investieren, dass er wird nicht verteidigen, die Länder, die weniger als 2% zahlen. Und ich gehe davon aus, dass, und das ist wirklich realistisch, dass der Putin kann mal einmal ausprobieren, inwiefern NATO stark ist. Und für halbe Stunde, er kann mit Panzer oder mit Flugzeuge einfach auf das Territorium einem NATO-Mitglied reinkommen und dann er wird sehen, wird der Artikel 5 funktionieren oder nicht. Also wir befinden uns wirklich in einer schwierigen Situation. Wir sehen auch diese ganze Konzentration von russischer Armee an der finnischen Grenze. Und das ist nach wie vor, dass wir spielen einfach mit Feuer.
Wenn wir schauen, Herr Thumann, auf die konkreten Inhalte, es sind ja nicht viele, die es da gegeben hat. Da ist die Rede von Kompromissen seitens Russland, die beide Seiten eingehen sollen. Aber wo wird klar, welche Kompromisse das sein sollen? Und was soll bei diesem Memorandum, wie Putin das nennt, herauskommen oder drinstehen?
Ich hatte heute ein interessantes Gespräch mit einem russischen Duma-Abgeordneten, den ich genau nach diesen Kompromissen fragte. Und er sagte, der Kompromiss von Russland ist ganz klar angeboten, nämlich die ukrainische Seite erklärt sich bereit, die Gebiete, die Russland bereits annektiert hat, die russische Seite leider noch nicht ganz kontrolliert. Die ukrainische Seite erklärt sich bereit, diese Gebiete abzugeben und Russland im Gegenzug garantiert, dass die Ukraine als solches erhalten bleibt. Und das würde ja auch, hat dieser Duma-Abgeordnete mir erklärt, das würde ja auch Donald Trump bereits gesagt haben. Und da bin ich noch einmal bei der Frage, wie man hier in Moskau, ich weiß ja nicht, wie man in Deutschland Putin basht oder nicht, Herr Kirschbaum, aber ich bin nicht in Deutschland. Ich kann nur einfach aus der Moskauer Perspektive, aus der russischen Perspektive sagen, dass wir hier in Moskau, wenn ich mal so sprechen darf, glauben, dass Donald Trump ein ganz wichtiges Asset ist, dass er tatsächlich für Russland, und das ist das, was hier in den Talkshows, da sind sich hier alle einig, das ist das Beste, was Russland seit 2014, seitdem der Maidan war in der Ukraine, das ist das Beste, was Russland seither passiert ist. Und man ist sich deshalb auch darüber im Klaren, dass wenn zum Beispiel Außenminister Rubio die Dinge wahrnimmt, wie tatsächlich Russland nicht das erfüllt, was es eigentlich verspricht. Denn es hat ja immer von einem Waffenstillstand gesprochen in den letzten Monaten. Man wollte den immer nur für 3 Tage oder für ein Wochenende oder irgendwelche Feiertage. Das ist Rubio nicht entgangen, aber Trump wiederum nach dem Gespräch, und das ist hier in Moskau natürlich mit großer Freude wahrgenommen worden, ist darauf nicht mehr zurückgekommen. Und das ist natürlich die eigentlich entscheidende Frage. Denn wenn tatsächlich die Grenze sich immer weiter verschiebt, wenn sich die Demarkationsgrenze immer weiter verschiebt, wenn sich die Frontlinie weiter verschiebt, ist es auch unheimlich schwer, zu einem Schluss zu kommen und einen Strich drunter zu setzen und tatsächlich dann ein Friedensabkommen, geschweige denn ein Waffenstillstandsabkommen in irgendeiner Form auszuhandeln. Das heißt, es bedarf eines Waffenstillstands. Und wenn Trump darauf nicht zurückkommt und nicht bereit ist, auch Vorschläge, die etwa aus dem Kongress gemacht werden, dass man tatsächlich sich anschaut, wie kann man denn tatsächlich Russland mitteilen, Entschuldigung, aber wenn ihr immer weiter kämpft, dann müssen wir doch zu dem Mittel der Sanktionen greifen. Und da wird im Kongress gerade vorgeschlagen, halt eben auch wieder die russischen Öleinnahmen ins Visier zu nehmen. Und wenn Trump darauf nicht zurückgreift, auf dieses Arsenal, glaube ich, wird es ihm nicht gelingen, hier in Moskau zu überzeugen, dass man tatsächlich einen Waffenstillstand eingehen muss.
Über die Sanktionen werden wir gleich auch noch sprechen, aber erst einmal die ukrainische Perspektive, Frau Melnik. Wenn wir hören, Russland bleibt dabei, die ukrainischen Truppen sollen aus den teilweise besetzten Gebieten sich zurückziehen, da geht es um Gebietsabtretungen. Es gibt ja gute Gründe, warum die Ukraine das nicht nur nicht tut, sondern auch faktisch gerade oder rechtlich nicht tun kann. Und es geht ja auch weiter. Wladimir Putin spricht ja davon, dass er die Ursprünge der Krise beseitigen möchte. Was interpretiert die Ukraine in diesen Satz hinein?
Naja, wir sollen nicht vergessen, dass der Krieg oder die russische Vollinvasion damit begann, dass das Ziel von Putin Kiew war. Und dieses Ziel bleibt. Er hat jetzt, ich glaube, nur verstanden, dass er so langfristiger spielen muss. Und das sehen wir überall. Wir sehen, dass bei den besetzten Gebieten das Erste, was gemacht wird, dass der Informationsraum dann total russisch wird, dass russische Bücher auch in die Schulen dann transportiert werden, die ukrainischen Bücher werden verbrannt. Wir sehen, dass ein informationeller sozusagen Raum da geschaffen wird, dass vielleicht in 20 oder 30 Jahren werden wir sogenannte Referenten da erleben und dass die Menschen dementsprechend die nächsten Generationen für diese Referenten vorbereitet werden sollen. Und wir, ich glaube, bei einigen europäischen Ländern sehe ich schon einen sehr großen Fortschritt, dass man dieses langfristige Spiel erkannt hat und sich dementsprechend auch darauf vorbereitet, dass der Krieg sehr lange dauern wird und dieser Krieg auch gegen Europa gerichtet ist. In Deutschland habe ich das Gefühl, man wiegt noch weiterhin so ein bisschen in Sicherheit und glaubt, dass das nicht direkt uns treffen wird. Zum Beispiel in Schweden, das ist schon beeindruckend, dass man einfach versucht, jetzt von der ukrainischen Resilienz zu lernen, diese Praktiken zu identifizieren, was können wir übernehmen. Und hier in Deutschland ist es noch nicht der Fall. Ich wollte jetzt zurück noch zu Trump was sagen. Das, ich glaube, betrifft nicht nur Deutschland. Wenn wir nur über Trump reden, nicht über die USA, dann hat er sehr viel russische Propaganda am Anfang verbreitet. Und er hat in der ukrainischen Gesellschaft so sein Aussehen sehr stark gelitten. Aber nicht, weil jemand ihm was gesagt hat, sondern es reicht einfach, seine Tweets zu lesen, was er vor sich dann gibt. Und leider, was wir dann festgestellt haben, dass viele Inhalte von Russland sozusagen übernommen wurden.
Zum Beispiel?
Naja, es ging dann um die, dass man die Verhandlungen sehr schnell jetzt beenden kann, dass die Geschichte muss auch berücksichtigt werden mit Blick auf die Geschichte Russland und der Ukraine und. Aber zu den Ursachen des Konfliktes, was auch interessant ist, dass Putin jetzt versucht, überhaupt darauf nicht einzugehen, dass er immer davon spricht, es werden die Ursprünge des Konfliktes beseitigt. Und eigentlich in seiner Rede wissen wir was ganz genau. Es ging um die Entnazifizierung der Ukraine, der niemand so richtig versteht, was darunter verstanden wird. Für die Ukraine ist klar, es geht hier um die Vernichtung der Ukraine und der ukrainischen Identität. Es geht darum, dass Russland, dass die Ukraine ein Teil weiterhin in der Einflusssphäre von Russland bleibt und dass das Ziel eigentlich von Putin ist, die Ukraine zu vernichten. Und da sind die sozusagen die Ursachen oder die Ziele. Und zu den Ursachen gehörte, wie er immer sagte, auch die NATO-Osterweiterung, was eigentlich damit nichts zu tun hatte.
Ist es Trump im Grunde vielleicht auch ein bisschen zweitrangig? Denn was wir auch gesehen haben, Herr Kirschbaum, ist, dass er unglaublich viel über das wirtschaftliche Potenzial gesprochen hat, das entstehen würde, wenn die beiden Länder stärker zusammenarbeiten würden. Und noch sagt er, wenn das Blutbad, wie er es nennt, in der Ukraine beendet wird. Aber es wird ja schon sehr deutlich, dass er wieder wirtschaftliche Interessen sieht, oder?
Mit Russland.
Mit Russland.
Ja, natürlich. Ich meine, Russland ist auch ein Atommarkt. Und Trump weiß das. Und ich meine, manchmal in Deutschland hat man das Gefühl, ja, alle sollen jetzt Richtung Moskau marschieren. Die Amerikaner sollen den Krieg gegen Russland. Das wird nicht passieren. Und ich glaube, Deutschland will auch keinen Krieg gegen Russland führen. Ich verstehe nicht, was die Alternative ist. Trump probiert, einen Weg zu finden, Frieden zu schaffen mit wirtschaftlichen Abkommen mit Ukraine, die auch eine gewisse Lebenssicherheit für Ukraine sein könnte oder Rest Ukraine, wenn der Krieg zu Ende geht. Aber das muss nicht unbedingt verwerflich sein, wenn Trump sieht, Geschäftspotenzial als eine Möglichkeit, den Krieg zu beenden. Das Modell hat er auch mit Nordkorea probiert. Er wollte Nordkorea Strände, Resorts und so bauen. Das war seine Vorstellung. So lebt Trump. Das ist sein Metier. Ich will das nicht verteidigen, ich sage es nur. Er denkt, manchmal kann man mit Geld Probleme lösen. Und ja.
Muss Europa da mitgehen? Denn Polen tritt ja sehr deutlich auf und ist sehr, sehr stark an der ukrainischen Seite. Wie muss man die Balance finden im Umgang mit Trump?
Naja, auf jeden Fall, Trump kann man nicht irgendwie so ignorieren und er spielt eine große Rolle. Aber wir müssen auch in Europa wissen und wir müssen auch das durchsetzen, dass dieses Geschäftsmodell von Trump, der funktioniert nicht immer in Diplomatie und wir müssen zurück zu einer Diplomatie und das funktioniert so. In einem kleinen Schritten, auch in Istanbul, wo Gefangene wurden irgendwie so freigelassen oder da wurden die Leiche ausgetauscht. Also diese Diplomatie, irgendwo die Kanäle funktionieren, aber die muss man gut ausnutzen. Und ich habe dieses Gefühl, dass letzte Tage, wir erleben schon wieder eine Show. Wo ist die nächste Verhandlung? Wird das Vatikan, wird das Genf? Und wir
Warum
wissen,
Vatikan überhaupt?
Weil amerikanischer Präsident denkt, dass er mit dem Papst, der nicht unbedingt ihn mag, er kann irgendwie so eine Show im Vatikan veranstalten. Ich glaube nicht, dass der Putin kommt nach Vatikan. Und ich glaube, das ist weniger realistisch. Wir haben einen internationalen Strafgerichtshof in Haag. Und okay, Italien, der Justizminister hat den Suchantrag nicht zum Staatsanwaltschaft übergeben. Aber wird Putin kommen zu einem Land, der akzeptiert diesen römischen Status? Das kann ich mir nicht vorstellen. Von anderer Seite, wir haben solche Länder wie Türkei. Okay, der Erdogan will auch diese Situation nutzen. Aber ich glaube, das ist nicht wichtig, wo das passiert. Das muss einfach Schritt bei Schritt einfach passieren. Die müssen sprechen miteinander. Ich bin eher pessimistisch, wenn es um eine schnelle Entscheidung zum Thema Treffen Putin und Trump, weil Putin will Zeit gewinnen. Und mit dem Zeit, er besetzt die neuen Gebiete in der Ukraine und dann er kann machen das, was er in Istanbul gemacht hat oder seine Verhandler.
Das ist das Problem. Putin hat keinen Grund jetzt aufzuhören. Der gewinnt den Krieg. Der teilt NATO, der teilt Westeuropa ist geteilt. 600.000 ukrainische Männer sind hier in Westeuropa unterwegs. Putin weiß das alles. Der hat keine Motivation, den Krieg jetzt zu beenden. Warum soll er jetzt aufhören?
Eine Frage, die ich auch gerne nach Moskau geben würde, Herr Thumann. Hat Putin tatsächlich keine Motivation, beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen könnte Putin diesen Krieg, der so lange schon dauert und aus russischer Sicht ja quasi keine nennenswerten Erfolge gebracht hat, unter welchen Voraussetzungen könnte er das überhaupt gesichtswahrend beenden?
Zunächst mal ist völlig richtig, dass hier in Moskau die Rede davon ist, dass der Krieg eigentlich längst entschieden ist, dass man längst gewonnen hat und dass es sich jetzt eigentlich nur noch um unwesentlichen Widerstand der Ukraine handelt, bevor sie komplett zusammenbricht.
Aber was hat sich in dem Narrativ verändert im Vergleich zu vor 3 Jahren?
Ja, das ist es. Also ich finde, es gibt da so einen hübschen Vergleich. Also Stalin ist im Zweiten Weltkrieg in gut 3,5 Jahren von Stalingrad bis Berlin gekommen und Putin ist in fast 3,5 Jahren von Donetsk in der Ostukraine in die Vororte von Pokrovsk in der Ostukraine gekommen. Das ist nicht so doll und trotzdem versucht man halt mit diesem Mythos der Unbesiegbarkeit und des sozusagen schon vorweggenommenen Sieges den Eindruck zu erwecken, jeder Widerstand ist zwecklos. Daran ist dabei, muss man halt sehen, das ist halt Teil des russischen Spiels und der russische Präsidentensprecher Peskow hat jetzt auch gerade gesagt, dass man jetzt das, was man auf dem militärischen Schlachtfeld nicht erreichen konnte, dass man das natürlich jetzt versucht, auf dem diplomatischen Spielfeld zu erreichen. So, das ist auch, wie soll ich sagen, es ist alles illegitim, was da passiert, aber Russland verfolgt da ganz kalt seine Interessen. Und wenn etwa in Deutschland und im Westen halt eben dann viele der Auffassung sind, also das ist eigentlich schon entschieden und es ist zwecklos, dann ist das tatsächlich die Art und Weise, die hier beabsichtigt ist. So, ich glaube aber, dass umgekehrt man natürlich tatsächlich sich auch keine Illusionen machen darf über die Entschlossenheit, die in Moskau herrscht, diesen Krieg auch noch lange zu führen, weil man die Kriegswirtschaft umgestellt hat, weil man in die ganze Gesellschaft mobilisiert. Man schickt noch nicht jeden mobilisiert an die Front, aber man geht wirklich vom kleinsten Schulkind, das morgens in der Frühe schon mal in diesem Gespräch über das Wichtige, das Raskavora Vajnam, morgens in der ersten Stunde schon mal eingetrichtert bekommt, wo Russlands Ziele sind, wo Russlands Grenzen sind und wie man sie erweitern kann und warum Putin wichtig sei und so weiter. Das heißt also von klein auf groß, man hat diese Gesellschaft auf in einen Kriegszustand versetzt, bei einer gleichzeitigen Fassade der Normalität. Und darauf müssen wir uns natürlich auch einstellen. Und deshalb ist es aber gleichzeitig auch so wichtig, und da stimme ich den Teilnehmern zu, wichtig ist, das Gespräch natürlich zu suchen, um stetig auszuloten, ob sich daran etwas verändert. Aber nochmal, sie werden es noch eine ganze Weile machen können und man wird auch den Westen immer wieder testen dabei.
Und wenn das so weitergeht, dann will man weiter Härte zeigen, dann will man weitere Sanktionen beschließen. Heute das 17. Sanktionspaket, das beschlossen wurde. Frau Melnyk, glaubt man in der Ukraine noch daran, dass das irgendwas bewirken kann? Ich meine, 16 Sanktionspakete vorher haben offensichtlich nichts gebracht.
Aber interessanterweise hat man 2022 nämlich von diesen Sanktionen auch gesprochen. Und sozusagen in diesem Krieg geht es um die Geschwindigkeit. Wer ist schneller? Welche Koalitionen sind schneller? Wir sollen auch nicht vergessen, Russland ist nicht alleine. Russland versucht, Koalitionen mit Nordkorea aufzubauen, mit anderen Staaten. Und wir sollen auch nicht immer sagen, oder ich glaube, dass in der Tat, das wird immer damit gespielt, dass Russland unbesiegbar ist. Und diese dieses Konzept, das wir aus dem Zweiten Weltkrieg wissen, wir machen irgendwie so eine Parallele, Russland gleich die Sowjetunion. Russland ist nicht mehr die Sowjetunion. Die Ukraine war eine auch der stärksten nach Russland sowjetischen Republiken. Aber irgendwie, wenn wir noch weiterdenken, sind wir auch in diesen Konzepten kalter Krieg und als ob sozusagen Russland auch so geblieben ist. Und das ist nicht so. Und jetzt, was wir in den letzten Monaten gesehen haben, was sich ändert, wir sehen jetzt mehr Entscheidungen mit Blick auf die Koalition in Europa. Ich glaube, das war sehr symbolisch jetzt Merz, Macron, Tusk und auch dem Premierminister, britischen Premierminister Starmer auch in der Ukraine zu sehen. Noch vor ein paar Jahren war das überhaupt nicht möglich gewesen. Und wir sollen auch nicht vergessen, am Anfang hat man der Ukraine nur 3 Tage gegeben. Seitdem haben wir jetzt den 17. Sanktionspaket erlebt. Wir haben jetzt die Koalition, die sozusagen in der Mache ist. Wir haben Investitionen in die ukrainische Verteidigungsindustrie, die unglaublich schon gute Ergebnisse erzielt hat. Und wir haben Unternehmen, die jetzt anfangen, sozusagen noch mehr in Europa zu produzieren. Es geht um die Zeit. Und die Zeit ist sehr entscheidend.
Wir sehen aber auch, Herr Lehmann, eine Bundesregierung, die jetzt forscher und stärker auftritt, die mit einem Ultimatum an den Staat geht, nicht nur Deutschland, auch europäische Partner mit Blick auf die Sanktionen und dann erstmal nicht liefert. Schwächt das diese kurze Position der Stärke, die man dafür sich aufgemacht hat, nicht sofort wieder?
Naja, diese. Natürlich, das ist die nächste Sache, dass wie man reagiert. Wartet man ab die ersten Gespräche oder macht man das sofort?
Aber es wurde ja ganz deutlich gesagt, vergangene Woche Montag bis Mitternacht, sonst neue Sanktionen. Dann war Mitternacht vorbei, keine Waffenruhe, keine Sanktionen.
Aber das ist etwas, was wieder Putin verstärkt hat. Dass er sagt, ich komme nach Istanbul, dann komme ich nicht. Dann die warten, ob müssen wir diese Sanktionen machen oder nicht. Also auf jeden Fall, Europa ist in einer ziemlich schwierigen Situation, immer noch, wenn es um Einigkeit manchmal oder die Schnelligkeit. Aber wir müssen einfach jetzt in Europa tatsächlich besser handeln.
Auch mit Blick auf Sanktionen, was könnte das bedeuten?
Naja, die Sanktionen sind immer wichtig und ich glaube, dass letzte Woche hat auch sich Putin mit einem von wichtigsten Bankchefs getroffen und das war nicht ohne. Also er sich bereitet auf die nächsten Sanktionen, die können auch für ihn unangenehm sein. Also das heißt, wirkt. Aber nicht nur die Sanktionen müssen wirken. Da muss tatsächlich wirken die diplomatische Weg in Europa und diese Koalition ist, ich glaube, sehr wichtig. Und ich glaube, das wird fortgesetzt. Und dazu kommen noch die skandinavischen Länder. Ich wünsche mir das, dass wir reden in verschiedenen Formaten in Europa. Wenn es geht um Polen, Polen wird natürlich Ukraine immer noch unterstützen, obwohl wir sind selber im Wahlkampf. Und da gibt es auch zwei Töne. Also von einer Seite die Liberalen sagen, die europäische Weg der Ukraine ist der richtige Weg und zu NATO auch. Aber wir haben auch vom Peace-Partei auch diese Akzente, wo, naja, wir müssen das abhängig machen von diesem historischen Blick zwischen Polen und Ukraine. Und auch Gesellschaft ist auch jetzt geteilt. Zum Beispiel, ich glaube, letzte Umfrage, 47% Polen sagt ja für NATO und Mitgliedschaft bei Europäischer Union für Ukraine, 48% sagen nein.
Und auch das ist ja eine Bedingung von Wladimir Putin, Neutralität für die, für die Ukraine. Aber ich möchte kurz noch einmal an die Sanktionen anschließen, weil das eben in den USA auch Thema ist. Republikanischer Senator Lindsey Graham, der an einem Sanktionspaket gearbeitet hat, da geht es auch um Zölle gegen Länder, die eben noch russisches Öl oder Gas abnehmen. Und er hat da durchaus auch Unterstützung. Also es gibt mittlerweile einige Republikaner, die das mittragen würden. Glauben Sie, das könnte so weit gehen, dass Sie Trump da ein Stück weit ausboten? Oder ist das utopisch?
Ich glaube, nicht ausboten, aber die Einigkeit ist da. Ja, ich meine, da Trump hat auch gedroht, das wird ganz starke Sanktionen geben, wenn Wladimir nicht mitmacht. Und ich glaube, das könnte wirklich eine Lösung sein. Die Westeuropa war sehr geeint unter Biden und Blinken die ersten 3 Jahre. Das ging wirklich ganz gut. Und für Putin ist das nicht gut, wenn Europa einig ist. Und Europa war sehr einig. Aber die Sanktionen, Westeuropa kauft immer noch unheimlich viel Gas aus Russland. Das Geld, was nach Moskau fließt, ist enorm. Und das ist ein Hebel, was Trump nutzen könnte und die Republikaner auch, ist wirklich harte Sanktionen gegen Russland, wenn Russland wirklich nicht kooperiert. Das kann wirklich kommen. Aber was Merz jetzt macht und Macron, ich fand es ganz gut, das ist eine neue frische Brise hier in Europa, wenn die führenden europäischen Nationen einig sein könnten mit der Unterstützung für Ukraine. Und ich habe es gelesen, Merz hat jetzt die Handynummer von Trump. Das ist eine tolle Nachricht. Ich glaube nicht, Scholz oder Merkel hat die Handynummer. Und das ist...
Hat ein SMS von ihm bekommen.
Genau, und das sind Signale an Putin. Okay, wenn Europa einig ist, wenn die Sanktionen wirklich greifen und härter werden. Ich meine, es gibt natürlich diese Hintertürchen mit Indien und China, aber trotzdem, wenn Europa wirklich einig ist und hart bleibt und konsequent bleibt und einig bleibt und die Amerikaner engagiert bleiben mit der Überwachung.
Aber das ist ja die Frage. Wie wahrscheinlich ist das, dass die USA engagiert bleiben, wenn Donald Trump jetzt schon sagt, er droht damit,
wenn
sich aus
diesen Friedensverhandlungen zu ziehen? Wenn er sieht, dass die Europäer selber mehr machen und mit Merz und die Europäer fangen jetzt an, mehr für die Verteidigung und die Sicherheit auszugeben, das sind gute Signale. Dann Trump bleibt im Spiel. Und wenn Merz Trump irgendwie erreichen kann und sagt, hey, wir sind dabei, wir werden mehr und mehr machen, aber bitte lass uns nicht im Stich, nimm die Überwachung nicht weg. Das brauchen die, oder? Das ist lebensnotwendig für Ukraine.
Also ich würde sagen, ja, es stimmt, dass das, was Trump gemacht hat am Anfang, das war eine gute Strategie, dass die Europäer haben jetzt miteinander sprechen. Aber wenn wir von einem Perspektive den Trump, der als Geschäftsmann agiert, wenn wir das angucken, wie oft kannst du deinem Geschäftspartner vor den Wand stellen und ihn ständig da unter Druck setzen? Irgendwann verliert er einfach Lust. Wir können nicht Lust verlieren, mit Amerika zu arbeiten, aber wir müssen einfach jetzt verstehen, dass Europa muss mehr investieren, mehr Verantwortung nehmen, weil Donald Trump wird Interesse vielleicht, wie er schon sagt, verlieren, weil er hat noch andere Regionen wie Indo-Pazifik, ist auch ein wichtiges Region für ihn.
Aber wir sehen ja, dass da, natürlich.
Ja, vielleicht als Leitlinie oder Idee, also was hier in Moskau überhaupt nicht wehtut an Sanktionen ist, wenn zum Beispiel keine Mercedes verkauft werden direkt nach Moskau. Die holt man sich hier über Armenien oder Kirgisistan, das ist andere Ex-GUS-Länder. Sinnlos. Genauso iPhones. Es gibt hier immer das allerneueste iPhone, das holt man sich dann in Dubai oder sonst wo. Was richtig wehtut, das ist, wenn man an die russische Einnahmequelle geht. Und die besteht aus Öl und Gas. Und da ist in der Tat, volle Zustimmung, Herr Kirschbaum, ich finde es ein Skandal, dass die Europäer immer noch zu erheblichen großen Teilen Flüssiggas, russisches Flüssiggas importieren, obwohl gerade LNG-Gas halt auf den Weltmärkten halt eben erhaltbar ist aus anderen Quellen. Und natürlich ist es ebenso ein Skandal, man kann die Ungarn schwer davon abbringen, aber man könnte sie finanziell unter Druck setzen, dass auch Ungarn natürlich weiter Gas importiert. Das heißt also, die große Aufgabe von Europa ist nicht, wie die Europäische Union jetzt beschlossen hat, bis 2027 dann das Gas einzustellen, sondern es wesentlich früher einzustellen und sich jetzt sehr schnell nach neuen Kontrakten umzuschauen. Da könnte man auch Amerika zum Beispiel dann noch als Partner und Trump entsprechend fragen, ob er da nicht aushelfen will.
Warum passiert das noch nicht mehr?
Ich glaube, weil einfach in der Europäischen Union die Befürchtung besteht, dass es zu einer Gasknappheit kommen könnte, wenn man die Russen jetzt 1, 2, 3 aus dem Markt nehmen würde. Nur wir reden darüber ja schon sehr lange. Und die Tatsache, dass halt gerade so viel Gasimport über Belgien, Flüssiggas nach Europa kommt, ist etwas, was schon lange bestritten wird und was umstritten ist und wo es halt eben einfach sowohl Gaskonzerne in Europa, die damit gutes Geld verdienen, und dann eben auch einige Staaten, wo die Regierungen halt unbedingt Gas importieren möchten, so wie Ungarn und die Slowakei, die ja darauf bestehen. Aber wenn ich noch kurz anfügen darf, das Öl ist die größte Einnahmequelle. Und deshalb war der Ölpreisdeckel, als die Ölpreise vergleichsweise hoch waren, war der Ölpreisdeckel auch gut. Jetzt wirkt der Ölpreisdeckel nicht, weil das Öl mittlerweile unter den Deckel von 60 Dollar pro Fass gesunken ist. Und deshalb ist es so wichtig, was gerade im Kongress verhandelt wird, die Frage nämlich Zölle für Länder, die in großen Mengen russisches Öl importieren. Und wenn das gelänge, zusammen mit einem europäischen, mit einer europäischen konzertierten Aktion, den russischen Gasimport drastisch zu beschränken, das könnte wirklich eine gemeinsame Sanktion sein, die wirklich wirkt und die hier in Moskau total wehtun würde.
Eine, die die Ukraine ganz dringend braucht, weil wir haben schon darüber gesprochen, dass Russland sagt, es kann das weitermachen, es hat die Mittel dazu. Wie schaut man in der Ukraine darauf? Wie schaut man in die Zukunft?
Ich wollte noch sagen, in Europa gibt es auch eingefrorene Vermögenswerte von Russland. Und ich glaube, die könnte man auch eigentlich sehr gut in der Ukraine gebrauchen.
Darüber wird diskutiert, ja.
Und eigentlich mit Blick auf Sanktionen haben wir noch hier sehr viel Potenzial. Das betrifft auch zum Beispiel auch die Banken, die bis heute eigentlich nicht so davon betroffen wurden. Die Ukraine für mich bleibt, kann nicht alleine sozusagen gegen Russland kämpfen, das ist klar. Und was wichtig ist, dass wir auch alle dessen bewusst sind, wir erleben in demokratischen Gesellschaften und wir erleben einerseits den Krieg, wir haben auch den Informationskrieg und wir müssen uns von diesem Informationsstau, der immer in Russland produziert wird, nicht ablenken lassen, sondern an der Seite der Ukraine bleiben und weiterhin militärisch sie und auch mit anderen Mitteln, diplomatischen Mitteln zu unterstützen.
Ich würde gerne allen von Ihnen noch einmal kurz zum Abschluss, denn die Zeit läuft uns davon, die Möglichkeit geben, auf eine Frage zu antworten. Denn Donald Trump hat ja auch gesagt, er rechnet mit Klarheit in 2 bis 4 Wochen. Deswegen meine Abschlussfrage an Sie alle. Und Herr Lehmann, starten wir bei Ihnen. Wo sehen Sie die Ukraine? Wo sehen Sie diesen Krieg? Wo sehen Sie uns alle in 2 bis 4 Wochen?
Also ich glaube, dass wir müssen wirklich abwarten, was passiert. Also ich glaube nicht, dass das wird in 4 Wochen entschieden und wir werden die Antworten auf viele Fragen haben. Ich wünsche mir, dass tatsächlich wir diese Stärke in Europa und zusammen mit Amerika zeigen, weil je länger dieser Krieg dauert, desto nicht nur Ukraine das schadet, aber wir müssen auch sehen, dass die Europäer werden. Ich sage ganz deutlich, dass normale Europäer müde sein werden. Und wenn die Leute müde sein werden, dann bedeutet das, dass die Unterstützung für Ukraine wird auch sinken. Und das wäre fatal für Ukraine und Europa.
Herr Thumann, die gleiche Frage an Sie. Wo sehen Sie uns in 2 bis 4 Wochen?
Ich hoffe, dass wir in 2 bis 4 Wochen ein Format eingerichtet haben, eine Ebene, auf der die Ukraine und Russland miteinander sprechen. Und auch wenn man erstmal nicht vorankommt, dass dieses Format verlässlich ist und nicht so eine Wackelangelegenheit wie in Istanbul vor 3 Jahren, 2022. Und wenn man das halt eben permanent hat als Gesprächsplattform, dann ist das, worauf man irgendwann in der Zukunft aufbauen könnte. Und insoweit sollte man alles tun, dass es zu diesem dauerhaften Format kommt.
Die US-amerikanische Sicht, Herr Kirschbaum.
Ja, ich bin normalerweise optimistisch, aber ich fürchte, der Krieg wird noch lange dauern. Russland hat gesagt letzte Woche, der Krieg gegen Schweden hat 20 Jahre angehalten. Wir haben gesehen, Jugoslawien, der Krieg hat auch 5, 6 Jahre gedauert. Solange Europa so uneinig ist und Europa und Amerika nicht zusammen einen Schulterschluss machen, ist für Putin ein gefundenes Fressen. Und ich fürchte, solange das so uneins ist, so viel Dissens, wird schwierig sein. Natürlich hoffe ich, dass der Krieg bald zu Ende gehen könnte, aber ich fürchte, der Krieg wird noch nicht nur in 2 Monaten, sondern in 2 Jahren noch weiter da ein Problem für uns alle sein.
Frau Melnik, aus Sicht der Ukraine und mit Blick auf die Verhandlungsbemühungen.
Ich glaube, es wird sich leider an der Situation nicht viel ändern. Wir werden leider gar keinen Waffenstillstand erleben, der vor kurzem doch erhofft wurde. Aber ich bin schon ein bisschen optimistisch mit Blick auf Europa. Ich habe das Gefühl, es gibt was Neues sozusagen mit Blick auf die herausbildende Koalition. Und ich hoffe sehr, dass die Partner da sich sozusagen besser hören werden und an der Seite der Ukraine bleiben.
Ganz herzlichen Dank an alle hier in der Runde. Frau Melnyk, Herr Kirschbaum, Herr Thumann aus Moskau zugeschaltet und Herr Lehmann, danke schön, dass Sie hier mit diskutiert haben. Danke Ihnen zu Hause fürs Zuschauen. Ja, wir haben gemerkt, die USA sind nicht mehr der verlässliche Partner für die Ukraine, für Europa. Die Sicherheit ist ein wichtiges Thema für Europa, für Deutschland. Und da knüpft auch morgen die Phoenix-Runde an. Die dreht sich nämlich um die Frage, wie stark muss die Bundeswehr sein? Also schalten Sie auch dann wieder ein und bis dahin. Machen Sie es gut.